Ja, guten Morgen nochmal von hier vorne und ich wünsche euch allen ein gutes und gesegnetes neues Jahr. Und ja, ein Jahr, in dem ihr Jesus auch mehr kennenlernen könnt, ein Jahr, in dem ihr aber auch die Menschen um euch herum besser kennenlernt. Ob das hier in der Gemeinde ist oder in der Schule, im Beruf, der Nachbarschaft oder auch in der Familie. Ja, dass ihr die Leute einfach mehr seht und sie annehmen könnt. Jetzt mal die Frage an euch, wer von euch kennt denn die Jahreslosung schon auswendig? Darf es einfach rausrufen. Es traut sich natürlich keiner. Okay, ein paar zaghafte Handmeldungen habe ich gesehen. Sie heißt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Also so steht es ganz offiziell nach der Luther-Übersetzung. In der Schlachterbibel steht es folgendermaßen, darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Und das steht in Römer 15, Vers 7. Was die Jahreslosung also aussagt, ist, dass wir uns den Menschen gegenüber so verhalten sollen, wie Jesus es auch tat. Und dadurch sollen wir Gott eben Ehre machen. Und jetzt möchten wir uns jetzt anschauen, wie ging Jesus mit manchen Menschen um während der Predigt und wie war das zu Gottes Ehre und was sollen auch wir tun? Ich habe die Predigt mal überschrieben mit Jesus, unser Vorbild. Und die drei Punkte sind erstens Jesus und die Sünder, zweitens Jesus und die Schwachen und drittens Jesus und die Heuchler. Und bevor ich jetzt noch anfange mit der Predigt, würde ich gerne noch beten. Stehen wir dazu auf. Herr Jesus, wir haben gesungen, dass dein Wort in uns ja starke Wurzeln haben soll und dass es Früchte bringen soll letztendlich, der Glaube an dich. Und wir bitten dich darum, dass diese Predigt heute dazu dient, dass wir dich besser kennenlernen, dein Wort mehr lieb gewinnen und es auch anwenden in unserem Leben. Bitte hilf du mir, dass ich deiner Botschaft nicht im Weg stehe und ich bitte dich auf die Larissa, die übersetzt, dass du auch sie segnest dort oben. Ja, segne du uns alle. Amen. Also erster Punkt, Jesus und die Sünder. Schlag mal auf, Lukas 7, Vers 34. Lukas 7, 34. Der Sohn des Menschen, also Jesus, ist gekommen, der isst und trinkt, da sagt ihr, siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Das wurde über Jesus gesagt von den Pharisäern. In Lukas 15, Vers 2 lesen wir eine ähnliche Aussage. Die möchte ich auch noch aufschlagen mit euch. Lukas 15, Vers 2. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Ja, das haben die Pharisäer über Jesus gesagt und sie meinten das als Vorwurf. Da, schaut euch mal diesen Jesus an, mit dem Abschaum der Gesellschaft gibt er sich ab. Mit Verbrechern, mit Betrügern, mit Gesindel. Und in Lukas 15, da sehen wir, wie Jesus darauf reagiert, auf diesen Vorwurf. Und zwar nach diesem Vorwurf der Pharisäer, da kommen dann drei Gleichnisse, die Jesus erzählt. Erstens mal das Gleichnis vom verlorenen Schaf, wo es darum geht, dass ein Hirte 100 Schafe hat. Eins verliert er und er geht diesem einen nach und sucht es, bis er es findet. Dann das zweite Gleichnis von der verlorenen Drachme, wo eine Frau 10 Silberstücke hat, eins verliert und ihr ganzes Haus auf den Kopf stellt, um dieses eine Silberstück wiederzufinden. Und das dritte Gleichnis, mit dem Jesus darauf reagiert, ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein Mann hat 2 Söhne, der eine lässt sich das Erbe ausbezahlen, haut ab und verprasst dieses Geld, kommt zurück und wird vom Vater wieder angenommen. Und in jedem dieser drei Gleichnisse, da geht's oder wird einfach klar, Gott geht den Menschen nach. Gott möchte nicht, dass die Menschen in ihrer Verlorenheit bleiben, sondern er sucht sie. Und genau das ist das auch, was Jesus tat, als er auf der Erde war. Er ist zum Abschaum der Gesellschaft gegangen, zu den stadtbekannten Sündern, aber, und das Bemerkenswerte daran finde ich, wenn er zu diesen stadtbekannten Sündern ging, dann hat sich bei denen was verändert. Diese Sünder wurden durch den Besuch von Jesus verändert. Ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte von Zachäus, aber ja, sie ist einfach so schön, dass ich sie gerne mit euch nochmal lesen würde. Sie steht in Lukas 19. Also, jetzt sind wir erstmal viel im Lukas-Evangelium unterwegs, Lukas 19. Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Und er, also Jesus, kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus, stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen: Er ist bei dem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu machen. Zachäus aber trat hin, sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also dieser Zachäus, dieser Oberzöllner, er war ein Ganove, er hat den Leuten Geld abgeknöpft, das ihm nicht zustand. Und er macht auf einmal eine 180-Grad-Wende. Er dreht komplett rum. Und mich würde eigentlich brennend interessieren, was Jesus ihm denn gesagt hat, als er bei ihm zu Hause war. Irgendwas müssen sie ja geredet haben während dem Essen, dass bei dem Zachäus so eine Veränderung entstanden ist. Aber davon lesen wir hier leider nichts. Aber was wir sehen ist, dieser Zachäus wurde total verändert. Vom Betrüger zum Wohltäter. Und Jesus, der ist heute noch genauso. Jesus nimmt die Menschen an. Und zwar ganz egal, was sie an Schuld mitbringen. Ob das Mörder sind, Alkoholiker, Prostituierte, Ehebrecher, Lügner, Gotteslästerer, Drogensüchtige, Neider, Betrüger, was auch immer. Jesus nimmt die Menschen an. Jesus nimmt die Sünder an. Und er nimmt sie an, genauso wie sie sind, aber er lässt sie nicht so. Wie gesagt, das ist ein Betrüger, Oberzöllner oder Oberbetrüger. Zachäus, der wurde ein Wohltäter. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen John Newton kennt. John Newton war ein Sklavenhändler. Und er wurde Christ und ja, er war dann später ein, der sich für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt hat und sogar dieses weltbekannte Lied geschrieben hat, Amazing Grace. Das kommt von ihm. Das heißt, dem Sklavenhändler wird ein christlicher Liedermacher. Oder, ganz persönliches Beispiel, aus dem Halotri und Partymacher Philipp Schieker wurde einer, der euch heute die Predigt hält. Also Jesus nimmt uns wirklich an, so wie wir sind. Und dann macht er was Besseres aus uns. Und wir sollen eben genauso sein. Wir sollen die Menschen auch annehmen, wie sie sind. Und leider machen wir oft den Fehler, dass wir Evangelium und Heiligung verwechseln. Evangelium ist die frohe Botschaft und sie heißt: Jesus, nimm die Sünder an. Und Heiligung ist dann der Prozess, in dem wir Jesus ähnlicher werden, nachdem er uns angenommen hat. Aber ohne von ihm angenommen zu sein, kann ich ihm auch nicht ähnlicher werden. Der John Newton, dieser Sklavenhändler, der hat nicht damit angefangen, sich für die Abschaffung der Sklaverei einzusetzen und dann hat Jesus ihn irgendwann angenommen. Nee, er war Sklavenhändler und als Sklavenhändler hat Jesus ihn angenommen. Und er war danach noch eine Weile Sklavenhändler. Es hat sich verändert mit der Zeit. Und ich glaube, das müssen wir den Menschen wirklich sagen: So wie du bist, kannst du zu Jesus kommen. Du musst nicht erst besser werden, um dich zu bekehren, um Christ zu werden. Er nimmt dich an und Er möchte helfen, aus deinem Leben etwas zu machen, was ihn ehrt, was ihm dann wirklich auch Ehre macht. Das ist das große Ziel hinter dem, dass Menschen sich bekehren, dass Gott dadurch Ehre bekommt. Gott wird dadurch geehrt, dass Menschen zu ihm umkehren, ihn als den Herrn ihres Lebens annehmen und dass er es dann auch aus Abhängigkeiten, aus falschen Bindungen, aus falschen Beziehungen herausführen kann. Ich mache es manchmal so, wenn ich einen Kaffee angeboten bekomme von jemand Gläubigem, dann sage ich manchmal, nein, danke, ich bin Christ. Oder wenn ich gefragt werde, warum ich nicht bei Facebook bin, dann sage ich manchmal auch, ich bin doch Christ, das mache ich doch nicht. Und dann schauen die Leute immer ein bisschen komisch, weil sie denken, hä, was ist denn das für einer, der Philipp? Und dann lache ich und sage ihnen, das war nur ein Spaß. Aber tatsächlich machen es manche Christen wirklich so. Also jetzt nicht mit dem Kaffee oder mit Facebook, aber ja, bei anderen Dingen. Zum Beispiel, ich rauche nicht, ich bin Christ. Oder ich trinke kein Bier, ich bin Christ. Ich gehe nicht ins Kino, weil ich bin Christ. Ich trage keine Hosen, weil ich bin Christin. Ich gehe nicht in Disco, weil ich bin Christ. Oder ich habe keinen Fernseher, weil ich bin ja Christ. Ich spiele keine Ballerspiele, ich bin Christ. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Gibt es alles Mögliche, was Leute sagen, was Leute nicht tun, weil sie Christen sind. Und was sollen da jetzt die Menschen denken, die noch keine Christen sind, die Nicht-Christen? Was sollen denn die von unserem Gott denken? Ganz klar, die sagen, das ist ein Verbotsgott. Einer, mit dem will ich eigentlich nichts zu tun haben. Da kann ich alles nimmer machen, was mir eigentlich Spaß macht. Wenn wir uns mal vorstellen, wir sitzen auf einer Parkbank neben einem Raucher, ein Kettenraucher, und der bietet uns eine Zigarette an. Was sagen wir dann? Nein, danke, ich bin Christ. Was soll der dann denken, dieser Mann? Um Christ zu werden, muss ich erst Rauchen aufhören. Aber das kann ich ja gar nicht. Ich habe es schon 20 Mal probiert, davon wegzukommen, und ich kriege es einfach nicht hin. Wenn ich erst mal das Rauchen aufhören muss, bevor ich Christ werden kann, dann kann ich ja nie Christ werden. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Also diesem Mann hätte man dann mit unserer blöden Antwort wirklich die Türe zum Glauben vor der Nase zugeschlagen. Wir hätten auch einfach sagen können, nett von Ihnen, Dankeschön, aber ich rauche nicht. Und dann könnten wir dieses Gespräch auch irgendwie noch auf die Dinge lenken, die uns wirklich wichtig sind im Leben, auf den Glauben an Jesus. Und wenn sich dieser Mann bekehrt, dieser Kettenraucher, dann ist es für Jesus wirklich kein Problem, ihn vom Rauchen freizumachen. Ich habe einen Freund, der hat am Tag 2 Schachteln Zigaretten geraucht, der hat sich bekehrt und es war von heute auf morgen weg. Jesus konnte ihn freimachen. Davor hat er es, was weiß ich, wie oft probiert, wegzukommen. Nachdem er bekehrt war, ging es von heute auf morgen. Muss nicht immer so sein, das kann auch ein Prozess sein, aber wir können Jesus ruhig zutrauen, dass er aus schlechten Menschen gute Menschen macht, dass er aus schlechten Angewohnheiten gute Angewohnheiten macht. Und wir müssen nicht erst besser werden, um zu ihm zu kommen. Jesus nimmt die Sünder an, das haben wir vorher gelesen, und wir sollten ihm dabei nicht im Weg stehen. Dann der zweite Punkt heißt Jesus und die Schwachen. Jetzt gehen wir mal ins Matthäus-Evangelium, Matthäus 11, die Verse 3 bis 6. Matthäus 11, die Verse 3 bis 6. Johannes, der Täufer, sitzt im Gefängnis und lässt seine Jünger zu Jesus schicken, lässt ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin, berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Der Johannes, der wusste, das, was ich hier sehe oder was meine Jünger da gesehen haben, das sind erfüllte Prophetien aus dem Alten Testament. Und der diese Prophetien erfüllt, das muss der Messias sein. Da gibt es keinen anderen Weg. Oder ein anderes Beispiel, die Emmaus-Jünger, die auf dem Nach der Kreuzigung von Jesus, als Jesus gestorben war, machen sich auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus und da begegnen sie Jesus. Und sie wissen am Anfang gar nicht, dass es Jesus überhaupt ist. Und Jesus geht zu ihnen und redet mit ihnen, fragt sie, warum sie so traurig sind. Und sie fragen ihn, was? Bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? Und fangen an, ihm zu erzählen, dass Jesus gekreuzigt wurde und dass sie gedacht haben, das sei der Heiland und der Retter. Und dann fängt Jesus an zu reden. Und was er da sagt, können wir wieder nachlesen im Lukas-Evangelium, Lukas 24, die Verse 25 bis 27. Lukas 24, 25 bis 27. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben, alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies alles erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen alle Schriftstellen aus, die sich auf ihn bezogen. Also in beiden Fällen benutzt Jesus die Heilige Schrift, um diesen Menschen, die im Glauben schwach geworden sind, wieder aufzuhelfen. Erstes Mal bei Johannes im Gefängnis, beim zweiten Mal bei den Emmausjüngern. Beides Mal tadelt er sie auch ein bisschen, aber er bleibt nicht bei diesem Tadel stehen, sondern er gibt ihnen Hoffnung durch das Wort Gottes. Und das ist das, was wir auch auf jeden Fall lernen müssen, das Wort Gottes zu gebrauchen, um unseren schwachen Geschwistern aufzuhelfen und auch um uns selber aufzuhelfen. Ein bisschen bei uns selber damit anfangen und dann weitermachen. Das Schöne ist, dass wir heute alle eine Bibel haben, dass man heutzutage eine Bibel für 1,90 Euro kaufen kann, eine komplette Bibel in einer guten Übersetzung. Das ist erst seit einigen hundert Jahren möglich, dass jeder Christ eine Bibel haben kann. Aber sie nur zu besitzen, reicht eben nicht aus. Wir müssen sie auch verinnerlichen, sage ich mal. Die muss in uns leben. Weil nur dann können wir wirklich auch das Wort Gottes richtig anwenden. Für uns selber zuallererst und dann auch für die, die Hilfe bei uns suchen. In Hebräer 4, Vers 12, müssen wir nicht aufschlagen, ich lese euch einfach vor, da steht, dass das Wort Gottes lebendig und wirksam ist. Und ich wünsche mir das wirklich sehr, dass die Bibel nicht nur als Buch auf unserem Schreibtisch liegt oder als App auf unserem Smartphone ist, sondern wirklich in unserem Herzen drin. Und das bringt Gott dann wirklich auch Ehre, wenn wir sein Wort anwenden und wenn es sich dann auch als lebendig und wirksam erweist. Wenn dann die Menschen sagen, mit denen wir geredet haben, Mensch, die Bibel ist ja gar nicht so ein totes Buch, wie ich immer dachte, sondern sie spricht ja in mein Leben rein. Und Jesus hat noch vielen, vielen anderen Schwachen geholfen. Er hat Blinde sehend gemacht, er hat Taube hörend gemacht, Lahme gehend. Er hat Aussätzige geheilt und er hat sogar Tote wieder lebendig gemacht. Ich denke, für jemand, der Tote wieder lebendig machen kann, da ist wirklich keine Schwachheit zu groß. Also keine Schwachheit im Glauben, auch keine körperliche Schwachheit. Das gilt heute genauso, wie es damals galt. Für ihn ist keine Schwachheit zu groß. Für uns Menschen natürlich schon. Wir können nicht jedem helfen, das weiß jeder Arzt, der kann nicht jedem helfen. Und es gibt auch in der Seelsorge Situationen, wo man einfach sagen muss, da steht man da und sagt, ich kann dir nicht helfen. Und das gilt natürlich eigentlich in jedem Fall. Wir können den Menschen als Menschen seelsorgerlich nicht wirklich helfen. Man ist immer auf Gott angewiesen. Aber in manchen Fällen, da fühlt man sich ganz besonders hilflos. Aber wir kennen den, der helfen kann. Und zu ihm müssen wir die Menschen auch bringen. Und das geht eben am besten durch sein Wort, durch die Bibel. In dem Abschnitt, in dem die Jahreslosung steht, Römer 15, da geht es auch um die Menschen, die schwach sind, die schwach im Glauben sind. Das Kapitel 15 vom Römerbrief, wir können es mal aufschlagen. Römerbrief, Kapitel 15. Es fängt so an, Vers 1. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Und im Kapitel 14 vor Römer 15, da geht es um Fragen, die sind eigentlich, also um Streitfragen, die aufgeworfen wurden in der Gemeinde in Rom, die eigentlich moralisch neutral waren. Also es ging zum Beispiel darum, ob man als Christ den Sabbat halten muss oder ob man als Christ Schweinefleisch essen darf oder ja, ob man noch an diese Speisevorschriften aus dem mosaischen Gesetz gebunden ist als Christ. Und dann gab es bekehrte Juden, also die vom jüdischen Glauben kamen und Christen wurden, dort in der römischen Gemeinde. Und die haben gesagt, ich kann am Sabbat nicht arbeiten, das kann ich einfach nicht, das ist Sünde für mich. Oder sie haben gesagt, ich kann kein Schweinefleisch essen, vielleicht auch keine Krabben, keine Muscheln, keine Schnecken. Das ist doch Sünde, das kann ich einfach nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Und in Kapitel 14 im Römerbrief, da schreibt Paulus einiges dazu. Ich möchte ein paar Verse lesen. Zuerst in Vers 3, dann Vers 5, Vers 6 und Vers 14. Also Römerbrief, Kapitel 14, Vers 3. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richtet den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Vers 5. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich, jeder sei seiner Meinung gewiss. Vers 6. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Und dann noch Vers 14. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Und wir sehen aus diesen Ausführungen von Paulus, es gibt bei diesen Fragen einen Spielraum. Man kann sich so oder so entscheiden. Und beides ist richtig, wenn man es von Herzen für Gott tut. Bei diesen Fragen wohlgemerkt. Es geht nicht bei allen Fragen, sondern nur bei Fragen, die, sage ich mal, moralisch neutral sind. Ich kann es also nicht übertragen auf klare Aussagen vom Neuen Testament. Zum Beispiel ist Ehebruch oder Unzucht für den Christen verboten. Sünde, ganz klar. Jesus hat gesagt, wer eine Frau nur ansieht, sie zu begehren, hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. Ich kann also als Christ nicht sagen, jetzt schaue ich mir mal zu Gottes Ehre einen Pornofilm an und freue mich daran, wie schön Gott diese Menschen geschaffen hat. Das läuft so nicht. Da gibt es keinen Spielraum, absolut gar keinen. Und dasselbe gilt für viele andere Bereiche im Leben. Wenn ihr da Beispiele wollt, könnt ihr mal heute Nachmittag Galater 5, 19 bis 21 lesen. Da steht was aus dem menschlichen Herzen hervorkommt, was nicht gut ist. Galater 5, 19 bis 21. Aber hier bei diesen moralisch neutralen Fragen, da ist eine gegenseitige Rücksicht gefragt. Wenn ich weiß, dass der Bruder XY schwach ist und deswegen kein Schweinefleisch isst, weil er es einfach als Sünde sieht und da nicht rauskommt, dann, wenn ich den zu mir nach Hause einlade, werde ich nicht hergehen, ihm Schweinsbraten vorsetzen. Ich möchte ihn nicht zu Fall bringen. Und ich selber werde auch kein Schweinefleisch essen, wenn er bei mir zu Hause ist. Aber wenn er jetzt meinen Kühlschrank aufmacht und findet da drin meinen Schwarzwälder Schinken, den ich sonst esse, wenn er nicht da ist, dann darf er mich auch nicht verurteilen. Und das ist eigentlich das, was Paulus in Römer 14, Vers 15 schreibt. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Also ich soll ihn nicht vom Glauben wegbringen. Aber er soll mich auch nicht verurteilen, wenn er weiß, ich sehe das in manchen Punkten anders. In solchen, ich sage es einfach mal ganz krass, in solchen Nebensächlichkeiten müssen wir uns einfach gegenseitig annehmen, so wie wir sind. Aber, und das ist die Schwierigkeit, dass solche Nebensächlichkeiten die Tendenz haben, zu Hauptangelegenheiten zu werden. Und dann kommt man ganz schnell in die gesetzliche Schiene rein oder in die Heuchelei. Und Gesetzlichkeit und Heuchelei, das ist der Punkt, an dem die Rücksichtnahme aufhört. Oder wo auch die Annahme ihr Ende erreicht. Und das führt mich direkt zum dritten Punkt, Jesus und die Heuchler. Wie geht Jesus mit den Menschen um, die Dinge nehmen und sagen, so muss man es machen, und jeder, der es nicht so macht, das ist falsch und es steht eigentlich gar nicht so in Gottes Wort. Schlag mir auf, Matthäus 23. Matthäus 23, die Verse 23 bis 28. Matthäus 23, ab Vers 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber seid ihr voller Raub oder sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch das Äußere rein werde. Wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Das ganze Kapitel 23 von Matthäus geht immer wieder so, wehe euch, ihr Heuchler, Schriftgelehrten, Pharisäer. Immer wieder, wehe, wehe, wehe. Und diese Worte von Jesus, die haben die schriftgelehrten Pharisäer sicherlich nicht besonders gefreut. Die haben sich nicht gefreut, dass Jesus ihnen mal so etwas Nettes sagt, sondern die haben sich richtig aufgeregt drüber. Vielleicht sind wir so, dass wir heute sagen, schön, dass Jesus denen mal richtig die Meinung gesagt hat, dass ihnen mal rein Wein einschenkt, gut so, recht so. Aber deswegen stehen diese Worte nicht in der Bibel. Damit wir uns die Hände reiben und sagen, ja Jesus, das war gut, dass du denen mal richtig gesagt hast, was los ist. Sondern diese Worte stehen in der Bibel, damit wir sie auf uns anwenden. Wo müsste bei uns Jesus sagen, wehe dir? Weil diese gesetzliche Heuchelei, wie damals bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, gibt es heute noch genauso. Und zwar leider vor allem in unseren konservativen evangelikalen Gemeinden. Ich habe von einer Gemeinde gehört, nicht hier in der Gegend, sondern weiter weg, die verbietet ihren Mitgliedern, Apple-Produkte zu benutzen. Also iPhone, iPod, MacBook und so weiter. Und für die unter uns, die jetzt nicht wissen, was ist denn Apple überhaupt? Apple ist ein amerikanischer Elektronikkonzern und die stellen eben Computer, Mobiltelefone und so weiter her. Und die Produkte von Apple sind relativ teuer, das kann man wohl so sagen. Aber die sie benutzen, sagen immer, die sind auch ihren Preis wert. Und ich glaube denen eigentlich. Und diese Gemeinden, die verbieten jetzt ihren Mitgliedern Apple-Produkte zu benutzen, weil Apple als Logo einen Apfel hat, der angebissen wurde. Und die sagen, dieser angebissene Apfel, das ist die verbotene Frucht vom Paradies. Und deswegen darf man als Christ solche Produkte nicht benutzen. Also so einen haarsträubenden Unsinn kriegen Leute gelehrt von der Kanzel wahrscheinlich noch. Wirklich völlig, völlig jenseits von Gut und Böse. In Norddeutschland, da war ich vor einigen Jahren mal und da war gerade große Aufregung so in den Gemeinden, weil es da jemanden gab, der ist rumgereist und hat den Menschen allen gesagt, ihr dürft kein Schweinefleisch mehr essen. Als Christ darf man kein Schweinefleisch essen. Und ich muss sagen, sowas regt mich wirklich auf, weil meinetwegen darf er diese Meinung ja haben. Meinetwegen soll er halt kein Schweinefleisch essen. Wenn er denkt, das ist richtig, dann darf er das machen. Aber er soll damit nicht auf Vortragsreise gehen, andere Leute damit verrückt machen. Weil ich glaube, es gibt tausende Themen im Neuen Testament, die wichtiger sind als diese Sache. Wenn wir uns an den letzten Auftrag erinnern, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, dann war das nicht, esst kein Schweinefleisch und kauft euch kein iPhone, sondern er hat gesagt, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Natürlich sind das jetzt auch Extrembeispiele, aber ich glaube, dass wir wirklich aufpassen müssen, dass wir nicht so werden wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, dass wir nicht in diese Richtung irgendwo abdriften. Dass wir, so wie diese Gräber in Matthäus 23, 28, nach außen hin schön sind, aber inwendig dreckig und voller Totengebeine. Dass wir nicht nach außen hin eine fromme oder vielleicht sogar eine überfromme Fassade aufrechterhalten, aber innerlich verdorben, abgestumpft und lieblos werden. Dass wir nach außen hin den Vorzeigechristen spielen, an dem alles abprallt mit seiner schillernden Rüstung und hoffen, dass niemand unsere Leichen im Keller entdeckt. Und jetzt bitte ich dich, prüf dich selber in diesem Punkt. Bist du in irgendeinem Punkt so? Und prüf nicht den, der neben dir sitzt oder irgendjemand anderes aus der Gemeinde, sondern prüf dich selber. Es ist gut, wenn wir das Gebet von David aus Psalm 139 zu unserem eigenen machen. Im Psalm 139, Vers 23 und 24, da betet David: Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Durch Heuchelei wird Gott nicht geehrt, aber durch einen Heuchler, der Buße tut, auf jeden Fall. Nehmt einander an, so wie Christus uns angenommen hat, zu Gottes Ehre. Um diesen Vers sollte es heute Morgen gehen. Und wir haben drei Punkte angeschaut. Der erste war Jesus und die Sünder. Jesus nimmt die Sünder an, so wie sie sind. Aber bei Jesus müssen wir nicht bleiben, wie wir sind, sondern er will uns verändern zu was Besserem hin. Und für uns als Christen ist wichtig, dass wir nicht das Evangelium mit der Heiligung verwechseln. Denn der zweite Punkt, Jesus und die Schwachen. Jesus macht uns nicht fertig, wenn wir schwach sind, sondern er will uns durch sein Wort und auch durch die anderen Geschwister immer wieder Mut machen. Und der dritte Punkt, Jesus und die Heuchler. Heuchler kommen bei Jesus überhaupt nicht gut an. Und deshalb bitte ich dich, sei ehrlich vor ihm und auch vor anderen. Amen.